Beitragskassette 1045. Sie hören Adolf Heller über das Thema 8 Maßstäbe göttlicher Wiedererstattung sowie über das Thema 8 göttliche Wandlungen. Langensteinbacher Höhe 1967. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten Gottes, mit großer Freude darf ich heute früh euch ein Zeugnis sagen von einer Wahrheit, die vielleicht vielen unter uns noch unbekannt oder kaum bekannt ist und die dennoch eine strahlende Wahrheit ist, die eine Krone bedeutet für das Evangelium, für die Freudenbotschaft. Eine Reihe von euch haben diese Botschaft schon aus meinem Munde gehört, da oder dort. Und die möchte ich eigentlich nicht um Verzeihung bitten, dass ich es zum zweiten, dritten oder vierten Mal hören, weil diese Wahrheit erstens nicht nur so wichtig ist, sondern zweitens so unbekannt ist, dass sie immer wieder gesagt werden muss. Ja, ihr werdet gespannt sein und sagen, ja, was ist das denn? Wenn ich nur fragen würde, was ist dir der Herr Jesus Christus? Wie kennst du ihn? So würde ich mindestens 100 verschiedene Antworten bekommen. Aber ich weiß nicht, ob viele hier wären, die die Antwort geben, Jesus Christus ist der große Erstatter, Wiederhersteller, Gutmacher, alles dessen, was je in dieser Schöpfung scheinbar misslang und unterging. Und diese Wahrheit ist so leuchtend und wunderbar, dass der sie einmal gefasst hat, sie nie mehr verlieren kann. Dass das sein letzter und stärkster Trost ist. Du bist nicht nur für mein kleines armes Leben der Wiederhersteller, Zurechtbringer und Wiedergutmacher. Du bist es nicht nur für Israel, du bist es nicht nur für die Nationen und für die Totenreiche und für die Räume der Verdammten, du bist es für dein weltweites All, der Wiederhersteller und Gutmacher alles dessen, was der Feind verdorben hat. Lass mich zu Anfang zwei Worte lesen und dann anhand von zwei kleinen Begebenheiten das klar machen, was Erstattung ist. Das erste Wort, das ich lese, ist den meisten bekannt, wenigstens dem Wortlaut nach, Psalm 69, Vers 4b. Zweite Hälfte des vierten Verses in Psalm 69. Was ich, sagt hier der Sohn, denn der Psalter, das Liederbuch Israels, aus 150 Liedern bestehend, ist zutiefst gesehen, wesenhaft geschaut, ein Dialog, ein Zwiegespräch zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Es ist auch Prophetie für Israel, natürlich. Es ist auch Erquickung und Freude für dein und mein Herz. Ganz gewiss, aber zutiefst geschaut. In prophetisch-symbolischer Sicht ist es ein Zwiegespräch zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Und seitdem ich das vor einigen Jahrzehnten begonnen habe zu verstehen, da ist mir das Buch wunderbar und gewaltig geworden. Und hier sagt nun der Sohn, was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann, das kann man auch aus dem Hebräischen übersetzen, Stück für Stück oder Zug um Zug erstatten oder wieder gut machen. Alsdann, das sind also Zukunftsaufgaben, eine der gewaltigsten Zukunftsaufgaben des Christus aus Haupt und Gliedern. Die Erstattung alles dessen, was der Räuber geraubt, was der Lügner gelogen, was der Mörder geworden hat, alles wird er, der Christus Gottes, wieder gut machen, erstatten. Das ist das eine Wort. Ein zweites Wort, Jeremia 51, 56b. Da ist bezeugt, ein Gott, ein El, das ist der stärkste hebräische Titel, der alles Verfügende, in Händen haltende, Gestaltende, Verwaltende, zum Ziel führende. ein El oder ein Gott, der Vergeltung ist, der Herr, Jahweh, der Heiligseiende. Er wird gewisslich erstatten. Das ist das zweite Wort. Und nun nach diesen zwei Gottesworten, Psalm 69, 4 und Jeremia, Kapitel 51, 56, B, möchte ich zwei kleine Begebenheiten schildern. Das erste ist ein Erlebnis, das Bruder Geier hatte, als er noch Dorfschullehrer war in einem kleinen Dorf in der Nähe von Darmstadt. Später wurde er ja Mittelschullehrer in Darmstadt selbst. Da hat er die kleinen Kerle aufgenommen, die Sechsjährigen, und plötzlich entsteht da ein Geschrei, da hat einer dem anderen seine Tafel kaputtgeschlagen. Und sagt, Herr Lehrer, der hat mir meine Tafel kaputt gemacht. Und wenn ich heimkomme, da haut mir mein Vater den Hintern so voll, denn die Tafel, die habe ich von meiner Schwester übertragen bekommen jetzt, die brauchst du nicht mehr. Und dann habe ich noch kleinere Geschwister, die brauchen die Tafel noch. Das war vor dem Ersten Weltkrieg. Und er hat meine Tafel kaputt gemacht. Und nun, hat Bruder Geier die zwei Missesväter rauskommen lassen. Hast du denn die Tafel hier? Ah, oh, der Lehrer, der hat da so ein komisches Gesicht geschnitten. Und wieso Kinder tausend Erfindungen haben, wenn sie sich rausreden wollen? Jedenfalls, die Tafel war kaputt. Und der kleine Kerl hat furchtbar geweint. Und der andere sagt, ja, also, der war auch dann schuld. Kurz und gut, Bruder Geier sagt Folgendes. Was kostet eine Tafel? Na, das verstehen die Jungen nicht, weil die sagen, die kostet 50 Pfennig. War damals viel Geld. Vom Ersten Weltkrieg, ja. Kostet 50 Pfennig. So, sagt er. Und zu dem kleinen, weinenden Kerl, meine Tafel ist kaputt und so weiter. Der Pater schlägt nicht, den tröstet er und sagt, hör mal hier. Und dann gibt er ihm eine Mark. Jetzt gehst du zum Kaufmann, das waren nur drei Häuser neben der Schule, dort in Leheim, und kaufst dir zwei Tafeln. Und da hast du zwei neue Tafeln. Bist du dann zufrieden? Oh, der kleine Kerl war ganz erstaunt. Und sagt, ja, und verlangst du dann, dass ich den, der deine Tafel zerbrochen hat, dass ich den bestrafe, verlangst du das? Nein, sagt er, nein. Wer Acht gibt, der wird schon die tiefen, die göttlichen, ich hätte beinahe gesagt theologischen, göttlichen Wahrheiten herausahnen, die in dieser kleinen wahren Begebenheit enthalten sind. Also der geht weg und kommt nach 5 Minuten wieder strahlend und hat zwei neue Tafeln. Das war Erstattung. Das war Wiedergutmachung. Dem anderen sagt er so, dir gehört jetzt eigentlich eine Strafe. Willst du das noch einmal tun? Nein, Herr Lehrer, ich will es nicht mehr tun, ich verspreche es Ihnen. Gut, also ich strafe dich nicht, denn der hat ja jetzt seine neue Tafel wieder, sogar ganz neue. Und du, ich begnadige dich, ich verzeihe dir, aber du versprichst mir, dass du sowas nicht mehr machst. Jawohl, also gib die Hand drauf und es war Frieden da. Gnade ist geübt worden, Vergebung ist geübt worden und, was die meisten Frommen kaum wissen, Erstattung ist geübt worden. Denn, wenn der Bruder Geier nur dem Missetäter verziehen hätte, aber nicht dem anderen, der geschädigt war, das doppelt erstattet hätte, dann wäre ein bitterer Recht geblieben. Und so glauben die meisten, wäre die Erlösung, dass Gott den einen vergibt und die anderen, ja, die müssen dann endlos ihre Strafe tragen. Aber die Erstattung sagt uns, dass alles, was irgendwie Schmerz, Verlust, Depression, Leid, Kummer und Jammer bereitet hatte, dass das alles wieder gut gemacht wird. Aber auf ganz gerechter Basis. Das ist die eine Geschichte. Ich hoffe, ihr habt sie verstanden. Jetzt erzähle ich eine zweite, die sich etwa zur gleichen Zeit zugetragen hat, in der Nähe von Darmstadt, zwischen Darmstadt und Frankfurt. Da war ein Geldbriefträger im größeren Dorf, der wurde ermordet. Und man hat den Mörder gefunden, verhaftet, er wurde zu Tod verurteilt. Heute sind wir ja so fromm geworden, dass wir keine Todesstrafe mehr aussprechen. Wir sind ja frommer als der liebe Gott heute. Ja. Wer Menschenblut vergießt, mit Absicht, nachweisbar, das Blut soll wieder vergossen werden. Das ist die göttliche Norm. Und in dem Maße, wie ein Volk abrückt von den göttlichen Normen, in dem Maße geht es innerlich zugrunde. Das nur nebenbei. Kindererziehung, Todesstrafe und all diese Dinge sind ein böses Zeichen dafür, dass wir schon mit einem Fuß in der Endzeit drinstehen. Nun also, der Briefträger war ermordet, zwar ein braver, ordentlicher Mann, war nicht gläubig, aber ein braver Mann, hat 3 oder 4 Kinder, fleißige Frau, 50 bezahlt, eine kleine, enge Wohnung, wie es halt damals war, vor dem Ersten Weltkrieg. Der Mörder kam ins Gefängnis, zunächst in Verwahrung, und der Tag der Hinrichtung war bestimmt, nach so und so vielen Wochen. Und nun haben sich eine Reihe von Brüdern der dörflichen Kreise, da war so etwas wie eine Erweckung, die haben sich zusammengetan und haben dafür gebetet, dass dieser Mörder zum Glauben kommt. Dass, wenn er stirbt, Todesstrafe erduldet, nach Recht und Gerechtigkeit, dass er dann weiß, er kommt nicht in die Hölle, sondern seine Sünden sind vergeben durch das Blut Jesu Christi, und er darf eingehen in die Herrlichkeit, obwohl er ein Mörder ist. Ja. Hab gebetet. Gott hat das Gebet erhört. Der kam zum Glauben, der Mann. Sie durften ihm Lesestoff bringen, Neues Testament. Der Mann kam zum lebendigen Glauben und ist dann mit Freuden gestorben. Sagt er, ja, ich habe meine Strafe verdient, ich will sie ertragen und erdulden, aber ich weiß, ich gehöre meinem Herrn, ich weiß, ich darf eingehen zu ihm, und meiner Sünden wird Gott nie mehr gedenken. Gott hat bei denen, die Wahrheit ihm gehören, eine Gehirnoperation vorgenommen, bei sich selber. Er gedenkt nie mehr ihrer Sünden. Er will ihrer nie mehr gedenken. Und er gedenkt ihrer nie mehr. Wer das glauben kann von ganzem Herzen, ich habe erlebt, auf dem Antlitz von Mördern, bei denen ich war, einzeln, habe ich erlebt, was diese Botschaft, Gott wird deiner Sünden, wenn du Christo Jesu angehörst, nie mehr gedenken, was diese Botschaft in einem Augenblick ein Antlitz, das finster und verbissen war, zu einem strahlenden Antlitz machte. Das muss man mal erlebt haben, dass man etwas weiß von der Macht der Gnade, von der überwältigenden Schönheit und Kraft einer vollen Vergebung. Ja, und nun besteht folgende Tatsache. Nach landläufiger Ansicht und Meinung kommt der ermordete Briefsprecher, weil er nicht bekehrt war, in die Hölle. Weil er nicht bekehrt. Und der Mörder, der Gott im Himmel. Und die Frau hat auch das gesagt, den Brüdern, die zu ihr kamen und weil sie gebetet hatten, Gott ihr Gebet erhörte, die sagt, ja, wie ist denn das jetzt? Mein Mann, der nichts Böses getan hat, der soll in die Hölle. Und der Mörder, der meine Familienglück zerstört hat, der mich zur Witwe, meine Kinder zu Waisen gemacht hat. Und wir sitzen jetzt da mit einem ganz kleinen, einer ganz kleinen Pension oder was sie bekommt. Wir sollen in die Hölle kommen und dieser Mörder, der kommt in den Himmel. Ja, wie ist denn das? Das verstehe ich nicht. Aber das war der Tatbestand. Erst wenn wir das Amt Christi Jesu als Erstatter, Wiedergutmacher verstanden haben, das also, jetzt rede ich mal ganz töricht, dass also auch der Briefträger, der ein braver Mann zwar war, aber nicht bekehrt, dass auch der einmal das Ziel der Herrlichkeit erreichen wird. Wenn wir das erfasst haben, dann wird unser Herz froh und dann kommen wir nicht in diese Nöte hinein, in die jeder denkende Mensch hineinkommen muss. Diese Sache hat damals großen Staub aufgewirbelt und man hat gerade diesen Gesichtspunkt immer wieder besprochen. Also der Mörder kommt in den Himmel und der fromme Briefträger oder der anständige Briefträger, der kommt in die Hölle. Nein, nein, das ist mein schöner Gott. So wurde geredet. Wie gesagt, eine Sache, die ich gewissermaßen miterlebt habe, hautnah. Erst wenn wir etwas verstehen von der Erstattung, von der Wiedergutmachung, dann werden diese Probleme gelöst. Dann wird euer Herz froh, meine Brüder und Schwestern. Dann wird euer Zeugnis lebendig und bekommt Dynamik. Und dann werdet ihr gesegnet sein in eurem Dienst, den ihr tut, für jeder von uns. Ich will nun zunächst einmal ein wenig trocken und langweilig, aber ich mache das so kurz wie möglich, anfangen, euch etwas über Erstattung zu sagen. A, es gibt Gerichtserstattungen und gibt Gnadenerstattungen. Die Gerichtserstattungen sind ernst und scharf, aber die Gnadenerstattungen, die sind groß und wunderbar. Ich müsste allerdings eine Woche Zeit haben, deshalb will ich dieses Kapitel nur andeuten. Zweitens sagen, B, es gibt nach der Schrift gewisse Maßstäbe der Erstattung. Ich habe erlebt, dass ein höherer Jurist und Mathematiker, der das dem Evangelium ganz ablehnend gegenüberstand, als der einmal einen Dienst über Erstattung hörte, das hat ihn so gepackt, dass er zum lebendigen Glauben kam und hat dann sofort eine Hausgemeinde gegründet. Ja, das nur nebenbei. Ich will jetzt etwas sagen über die verschiedenen Maßstäbe der Erstattung. Gott nimmt alles ganz wörtlich und ist gerecht in allen seinen Wegen, in seinen Gerichtswegen und in seinen Gnadenwegen. In allem. Ich will sofort eingehen, obwohl mir das ein bisschen schwerfällt. Ich würde euch lieber jetzt ein paar leuchtende Gnadenerstattungen nennen aus dem Philemonbrief. Ich will bezahlen, wenn der dir was getan hat. Ich will erstatten, ich, Paulus, für den Onesimus, für den durchgebraten Lumpen da, den Verbrecher. Denn ein Sklave, der flieht, ist ein Dieb und wurde damals hart bestraft. Aber ich will das nicht tun. Ich will sofort mitten hineingehen in die mathematisch-juristische Seite, aber auch sie nur so weit nennen, als es nötig ist, um dann am Schluss die Krone zu zeigen. Brüder und Schwestern, die Krone, den Maßstab, nach dem jeder von uns, der bewusst Christus angehört, und wenn er sich erst heute total und endgültig dem Herrn übergäbe, jetzt in dieser Stunde, selbst dann, darf er wissen, das ist mein Teil und Erbe. Das gehört auch mir. Das darf ich ergreifen im Glauben und festhalten in der Danksagung. Es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von Maßstäben. Mindestens 12. Arthur, wie viel hast du gefunden?
Bin ich überfragt?
Bist du überfragt? Ja. Naja, du kannst ja auch nicht alles wissen. Ich weiß auch nicht alles. Ich will euch aber von den bestehenden Maßstäben 8 nennen. Erster Maßstab, wenn im natürlichen Leben Israels jemand, was sich entlieh von seinem Nachbarn, irgendein Gerät für den Gartenbau oder für den Ackerbau oder ein Stück Vieh, und das ging zugrunde oder ging verloren, und da musste er es erstatten. Nach dem Maßstab 1:1. Ich lese nur eine Stelle vor, damit ihr seht, was ich jetzt sage, das ist Gottes Wort. 2. Mose 22,14, nur eine einzige Stelle. Ich will euch ja 8.
2. Mose
22,14. 2. Mose 22,14, da heißt es, wenn jemand von seinem Nächsten ein Stück Vieh entlehnt und es wird beschädigt oder stirbt, so soll er es gewisslich erstatten. Wenn der Besitzer dabei war, soll er es nicht erstatten. Wenn es gemietet war, so ist es für seine Miete gekommen. Ich will das nicht weiter erläutern, obwohl juristisch gesehen, ich habe mit manchen Juristen gesprochen, habe auch ein paar Verwandte, die sind Dr. Jur, die sich verstehen auf solche Dinge, die tief bewegt sind, wie das Wort Gottes doch viel gerechter, klarer, knapper, prägnanter ist, als das menschliche Dickichten der Zugel von Paragraph. Das ist Erstattung 1:1. Das versteht jedes Kind. Wenn ich einem meine Uhr leihe und er verliert meine Uhr, dann muss er mal eine neue kaufen. 1:1. Zweitens. Jetzt wird es schon interessant. Der zweite Maßstab, da ist 1:1/5. Wenn es sich um göttliche Dinge handelt, wo entweder die Ehre Gottes angetastet ist oder die Dinge Gottes irgendwie geschädigt sind. Göttliche Dinge. Da genügt die Erstattung 1:1 nicht. Da muss man ein Fünftel, das sind also 20%, hinzufügen. Das habt ihr auch noch nie gehört, was? Oder gelesen? Ja? Oh, Frieda, du doch. Ja. So, ich lese auch da nur eine Stelle vor, statt viele Stellen. 3. Mose 5, 15 bis 17. 3. Mose 5, 15 bis 17. Und da heißt es folgendermaßen. Wenn jemand Untreue begeht, aus Versehen, es gibt ja Sündenfehler, die geschehen aus Versehen oder aus Schwachheit, und solche, die geschehen absichtlich, das sind auch die Strafen differenziert. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich lese nur das Wort, sonst kommen wir nicht zum eigentlichen Ziel. Wenn jemand aus Versehen an heiligen Dingen des Herrn sündigt, soll er sein Schuldopfer dem Herrn bringen, ein Widder, ohne Fehl, vom Kleinvieh und so weiter und so weiter. Und was er an dem Heiligtum oder an den heiligen Dingen gesündigt hat, was dadurch verloren ging oder verderbt wurde, soll er erstatten und ein Fünftel darüber hinzufügen. Ein Fünftel. Drittens, jetzt kommt eine schöne Erstattung. Oh, da geht mein Herz immer auf, wenn ich daran denke. 1:2. Ich müsste euch jetzt eine ganze Anzahl von Schriftstellen vorlesen. Ich will es nicht tun, ich will nur so wie sagen. Israel läuft auf der Linie der Erstattung 1:2. Israel war doppelt gesegnet anderen Völkern gegenüber, hat als es sündigte doppelt gesündigt und wurde deshalb auch doppelt bestraft und wird deshalb auch doppelt getröstet. Deshalb sagt der Herr in Jesaja 40 nicht, tröstet mein Volk. Er sagt, tröstet mein Volk. Es bekommt doppelten Trost. Erstattung 1:2. Es gibt eine Gerichtserstattung 1:2 und gibt eine Gnadenerstattung 1:2. Alle diese Erstattungen, die gehen, soweit die Zahlen vorstellbar sind. Wenn dann die Zahlen nicht mehr vorstellbar sind, da gibt es keine Gerichtserstattungen mehr, da gibt es nur noch Gnadenerstattungen. Ach, was ist das eine Wahrheit? Wie soll ich die ins Herz hineinrufen, den Gläubigen, die von diesen Dingen nichts wissen? Also, ich lese, oder ich bitte euch, daran zu denken, was Hiob besaß. Der Hiob hat durchgehalten. Unter großen Schwanken. Ja. Ihr wackelt Kontakte. Oder wir wackelt Kontakte. Wir stehen ja auch unter großem Schwanken. Unser Glaubens- und Freudenlicht, das strahlt manchmal Licht. Ja. Ich nenne solche Leute Wackelkontakte. Ich bin auch manchmal einer. Ja. Aber nicht lange. Ich fange an zu loben, zu danken, zu preisen, an zu beten und wieder strömt das Licht mit Freude meines Gottes in mein Herz. Ja. Und der Hiob, der war so weit, dass er den Tag seiner Geburt verflucht hat. Und so weiter. Und doch hat er durchgehalten. Doch hat er durchgehalten. Und dann bekam er erstattet. Und zwar bekam er mathematisch genau alles doppelt erstattet. Er hatte, lesen wir, 7000 Schafe. Und wenn Gott sein Wort hält, mit mathematisch-juristischer Gerechtigkeit, dann müsste er wie viel bekommen? Wer kann es ausrechnen? 14.000. Guckt hinten nach, in Kapitel 42, da steht es, von Vers 10 bis 13. Er bekam 14.000. Er hat 3.000 Kamele gehabt, hat alle verloren, alles geopfert. Er hat ja alles geopfert, Frau, Kinder, Vermögen, Acker, Freundschaft und so weiter und so weiter. Er hat alles verloren, total entblößt. Sein Weg gegangen, denn von uns keiner hätte gehen können, denn nur einer noch gehen konnte. Das war der Herr Jesus. Und dann der Apostel Paulus. Also er hatte 3000 Kamele, bekam 6000, lesen wir. Er hatte 500 Joch Rinder und bekam 1000, ja, die kann rechnen da. Schön. Und er hatte 500 Eselinnen Und bekam wie viel dafür? Auch 1000. Steht alles hinten geschrieben, könnt ihr nachlesen. Ich tue es nicht, weil die Zeit zu kurz ist. Er bekam alles doppelt erstattet. Und so wird auch Israel einmal alles doppelt erstattet. Es gibt eine Erstattung, eine doppelte Erstattung. Das gibt es aber auch im Blick auf die Strafe. Es gibt gewisse Fälle von Bosheit, von Diebstahl, wo nicht nur doppelt, sondern wo sogar vierfach Gerichtserstattung stattfindet. Das will ich euch auch nur andeuten. Das sind Dinge, die sind für einen Menschen, der etwas mathematisch veranlagt ist, die sind da eine Quelle von Freuden. Da wird man hineinschauen in die Größe und Exaktheit unseres Gottes. Da fällt man nicht mehr um, wenn irgend so einer behauptet, die Bibel, das ist ein Sammelsurium von allen möglichen alten Dingen und so weiter. Da fällt man nicht mehr um, wenn man so etwas einmal gesehen hat, wenn man in der Entdeckerfreude solche Zusammenhänge zu sehen, ein frohes, glückseliges Herz bekommen hat, dann nicht mehr. Dann bleibt man fest und weiß, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Ich sagte eben, es gibt eine Erstattung 1 zu 4, das ist die vierte Erstattung. Da war ein Mann, der war ein gerissener Geschäftsmann, ein Gauner, ein Betrüger, hatte einen Beruf, der damals sehr verrufen war. Er war Zolleinnehmer. Wisst ihr, wie der hieß? Der Wolf war der Zachäus. Und der hat gesagt, wenn ich jemand betrogen habe, was hat er gesagt? Dem gebe ich vierfach wieder. Vierfache Erstattung, bei bewusstem Betrug. Ich habe vorhin gesagt, es gibt Sünden aus Versehen und bewusste Sünden. Vierfach wieder, vierfache Erstattung. Und das ist eine ernste Sache. Das hat auch David gewusst, als zu dem einer kam und sagte, ein armer Mann hatte ein Schäflein und ein reicher Mann, der hatte viele Schafe. Und er hat dem armen Mann sein Schäflein genommen und hat doch den Mann umbringen lassen. Nein, das letzte hat er nicht gesagt. Das hat dann die wahre Geschichte ergeben. Und da hat David das Urteil gefällt. Was hat er gesagt? Der das getan hat,
muss sterben.
Zweitens,
vierfach erstatten.
Richtig, muss sterben, vierfach erstatten. Damit hat David, denn der Prophet sagte zu ihm, du bist der Mann, du. Damit hat David erstens sein eigenes Todesurteil gesprochen und damit war verbunden die Absetzung als König. Nach dem Gesetz hätte David nach seiner schrecklichen Sünde mit der Bathseba und dem Uriah nicht mehr König sein dürfen. Hätte verschwinden müssen, hätte gesteinigt werden müssen, getötet. Nach dem Gesetz. Und er selbst hat dieses Urteil gesprochen. Der soll sterben und muss vierfach erstatten. Und er hat nicht sterben müssen, er dürfte König bleiben und wird im 1000-Jahr-Reich König sein als Stellvertreter Jesu auf dem Thron zu Jerusalem. Unsere Augen werden ihn sehen. Ihr könnt euch sogar mit ihm unterhalten. Glaubt ihr das?
Ja.
Wenn ihr wüsstet, was uns bevorsteht, dann werdet ihr Halleluja rufen und die Arme in die Luft werfen. Und wenn wir nun die Lebensgeschichte Davids lesen, da hat er tatsächlich vierfach erstattet, der Sohn der Bathseba, wie hieß er mit Namen? Ja, hat keinen.
Das Schönlein.
Ja. Der und, bitte?
Der Neugeborene.
Der Neugeborene, hat keinen Namen. Hat seine Bedeutung, ich gehe nicht darauf ein. Dann später wurde einer geboren, der hat einen Namen. Das war der Schlomo oder der Salomo, ja. Also Bathsebas Sohn, 2. Samuel 12, der Amnon, eine ergreifende Begebenheit. Dann der Absalom, mein Sohn Absalom, mein Sohn, wäre ich doch an deiner Stadt gestorben. Und nach dem Tode Davids kam Nummer 4, der Adonja, 1. Könige 2. Das ist für mich auch ein Beweis, dass Beziehungen zwischen diesem Leben und dem sich anschließenden Leben, dass die juristisch und sachlich weitergehen und weitergültig sind. Diese eine Tatsache. Genauso wie die andere Tatsache, dass das 16. Wunder des Elisa, der gebeten hatte, er wollte doppelt so viel Vollmacht wie der Elias. Der Elias hat 8 Wunder getan und der Elisa hat gebeten, lass mich, gib mir das doppelte Maß von Vollmacht. Und er hat 16 Wunder getan. Aber das 16. Wunder
Das hat er getan,
als er tot war.
Als er tot war, ja. Und genau hier auch, als der David tot war, kam die vierte Erstattung. Auch das ist ein Beweis, jetzt habe ich schon zwei Beweise, dass die Beziehungen dessen, was wir in diesem Leben tun, auch irgendwie sich im zukünftigen Leben auswirken. Auch bei dem frommen David, dem die Sünde vergeben war. Es gibt Dinge, die wollen wir nicht so leicht von oben herab beurteilen, sondern wollen fein, vorsichtig und demütig Gottes Wort befragen, ehe wir auf solche Dinge eingehen. So. Lukas 19,8. Lukas 19,8. 1. Samuel ist 12,6. 2. Samuel ist 12,13 und 14. 2. Samuel ist 13,28, 29. Das ist die erschütternde Geschichte mit dem Amnon. Die ist grauenhaft. Dann 2. Samuel ist 18,9 bis 14, Vers 33, Absalom. Und Adonja, 1. Könige 2, 10 bis 25. Ja. Also es lohnt sich, damit zu beschäftigen, ihr Lieben. Ich kann euch ja nur Anregungen geben in dieser knappen Stunde. So, jetzt komme ich langsam aus dem trockenen, mathematischen, ein bisschen langweiligen, in Wesenhaftes, wo der Heilige Geist unser Herz entzünden kann.
Zur Fortsetzung des Themas die Kassette bitte wenden.
Erstattung, also wir haben gehört, erstens 1:1, zweitens 1:1 ein Fünftel, drittens 1:2, viertens 1:4, fünftens 1:7. Siebenmal musste sich einer, hoher Herr, Generalfeldmarschall, siebenmal in den Jordan der Juden untertauchen, wo er zu Hause wunderbare Wasser hatte, wie Parpar und so weiter. Wie hieß der Mann? Das war der Naemann. Ja, ich kann darauf nicht eingehen. Siebenmal. Und so finden wir noch mehr Stellen, dass zum Beispiel einer, der sich erhoben hat, bis in die Gottgleichheit hinein, dass der gedemütigt wurde wie ein Tier. Er bekam Krallen wie ein Tier, Federn wie ein Vogel und lebte vom Tau und von Pflanzen und so weiter. Und dieser Mann musste sieben Zeiten abwarten. Nicht eine normale Heilzeit, sondern siebenfach. Wie ist denn der? Nebukadnezar, richtig. Sieben. Ich gehe weiter. Jetzt kommt Nummer 6, die Erstattungszahl 1:100. Will ich euch mal vorlesen? Braucht man gar nicht viel zu erklären. Markus 10, Vers 29 und 30. Hören wir mal zu. Lassen wir mal das Wort auf uns wirken, als hätten wir es noch nie gehört oder gelesen, obwohl wir das alles schon 10 oder 20 Mal gelesen haben, hoffe ich. Markus 10, Vers 29 und 30 steht geschrieben, Amen, oder wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, sagt Jesus seinen Jüngern, der Haus oder Bruder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgungen und in dem kommenden das ist das tausendjährige Friedensreich, ewiges Leben, hundertfache Erstattung. Gibt es das auch in der Bibel, dass irgendeiner hundertfache Erstattung bekommt? Na, wenn ein Landmann sät, dann wird etliches vermehrt sich 30-fällig, etliches 60-fällig und etliches 100-fällig. Ja, oder schlagen wir mal nach, 1. Mose 26,12, das ist auch ein Beleg, ein feiner Beleg, 1. Mose 26,12. Da heißt es, Isaak säte in selbigem Lande, nachdem er vom Abimelech entlassen war und so weiter und seine Ehe und sein Weib nicht angetastet werden durfte bei Todesstrafe. nachdem das geschehen war, und Isaak säte im selbigen Lande und gewann im selbigen Jahre das Hundertfältige. 1. Mose 26, 12. Es gibt eine Erstattung 1 zu 100. Wenn wir nachher da draußen einen Kartoffelsack hinstellen würden, würden wir sagen, so, jetzt gebt mal was da rein fürs Evangelium. Heute nach Tagen bekommt ihr es hundertfache von dem, was ihr reingeworfen habt. Angenommen, also das machen wir nicht, so Sachen. Aber angenommen, wir würden das tun. Was würdet ihr einwerfen? Soll ich euch sagen, was ihr einwerfen würdet? Alles, was ihr habt, bis auf den letzten Heller. Denn ihr bekommt ja hundertfach wieder. Und solche Geschäfte hat zum Beispiel der Jakob mit Gott gemacht. Er hat gesagt, wenn du mir Brot gibst und Wasser gibst und Vieh gibst und Wohlergehen und Reichtümer und Äcker, wenn du mir das gibst, dann gebe ich dir den Zehnten davon. Genauso, wenn ich sage, wenn du mir 1000 Mark gibst, schenke ich dir 100 davon. Ja, war ist der Jakob? Ein Gauner. Jakob heißt der Fersenhalter oder der Gauner. Gott ist ein Gott der Gauner. Und deshalb ist er auch dein Gott und mein Gott und aller Gott. Ja. Und Gott nennt sich der Gott Jakobs. Ach, ich habe gesagt, oh Gott, du bist der Gott Jakobs, du bist auch mein Gott. Denn im tiefsten Grund, in der Naturanlage unseres Herzens, sind wir alle Gauner. Nicht moralisch entrüsten, es ist wirklich so. Ja. Das ist hier kein Unterschied. So, jetzt wird es allmählich, ich komme dem Ende zu, jetzt wird es allmählich noch köstlicher. Jetzt könnte ich als nächsten Maßstab nehmen 1 zu 360. Das will ich nicht. Ich nehme als nächsten Maßstab 1 zu 1000. 1 zu 1000. Tausendfache Erstattung. Wer weiß was von tausendfacher Erstattung? Während Gerichte, Strafen, Drohungen bis ins dritte und vierte Glied, zum Beispiel in der Erbanlage der Kinder und so weiter, nachwirken, also 3,5. Wer denkt da nicht an die Drangsalszeit, 2 mal 3,5 Jahre. Wirkt der Segen nach bis ins wievielte Glied? Bis ins tausendste Glied. Also ist das Verhältnis von Gerichtserstattung zur Segenserstattung wie 3,5 zu 1000. Wenn man das mal nachprüft, kommt man auf unglaubliche Dinge. Die Bibel ist ein unerschöpfliches, wunderbares Buch. Ich möchte euch Mut machen, mehr drin zu lesen. Ja, 1000. Und so gibt es noch mehr Stellen, die ich nicht aufschlagen will. Ich könnte jetzt was sagen über die Erstattung 1 zur Myriade. Eine Myriade, was ist denn das? Was ist eine Myriade? Das habe ich meine Kinder in der Prüfung gefragt, in der Mathematikprüfung, wie die hohen Herren drumherum saßen. Was ist eine Myriade? Und da sagten sie, das ist die Zählzahl für die Geister- und Engelwelten. Ja, haben die Herren Professoren und Oberregierungsräte und so weiter nicht gewusst. Habe ich gewusst, dass sie es nicht wussten. Aber als alter Knabe kann man sich sowas erlauben. Und meine Kinder haben sich gefreut wie die Spitzbuben. Ja, 10.000. Aber ich will auch diese Erstattungszahl übergehen und komme jetzt zu meinem letzten Punkt. Die Erstattung für die Gemeinde des Leibes Christi. Die Erstattung für die Nationen 1 zu 2 oder 1 zu 4. Oder 1 zu 7, je nachdem, die Erstattung für Israel 1 zu 100, die Erstattung für die Gemeinde, jetzt muss ich euch ein klein wenig weiterführen, in der Mathematik, ist 1 zu, wie heißt diese Zahl, eine liegende 8, die heißt unendlich. Die Erstattung für die Gemeinde, für dich und mich, ist 1 zu unendlich. Und jede Wahrheit besteht auf 2 oder 3 Zeugen. Ich gebe euch 3 Zeugen. Bei welchem Buch der Bibel muss ich diese 3 Zeugen haben, wenn ich von der Gemeinde rede? Bei den Paulusbriefen, ja. Ich sage es noch einmal, damit ihr euch erholen könnt, von dem freudigen Schreck, der euer Herz erfassen möge. Die Erstattung für dich und mich, für alles, was wir hier an ungestillten Liebessehnsüchten in uns tragen, was wir an Unrecht, an ungerechten Vorwürfen und Beschimpfungen und Bedrohungen, Zurücksetzungen erlebt haben, alle untereinander, eine den anderen, ja, all das erstattet der Herr 1:1. Für die Gemeinde, wenn wir zur Gemeinde gehören. Wenn nicht, dann werden die Menschen gerichtet nach den normalen Maßstäben, die Gott gegeben hat für die Völkerwelt. Er ist gerecht in all seinen Wegen. Wenn wir aber sein eigen sind, dann legt er auch die Maßstäbe an, die nach denen Gott ihn behandelt, den Sohn, denn wir sind Söhne. Wir sind Söhne. Das ist etwas Unerhörtes. Aber lasst mich schließen, indem ich euch diese drei Bibelstellen lese. Ich will nicht mit eigenen Worten sprechen, weil ich fürchte, ja, mein Temperament würde mir durchgehen und ich würde ein Bild euch malen, von dem ihr glaubt, das ist doch ein bisschen übertrieben. So herrlich und so schön und so groß ist es nicht. Nein, so herrlich und so schön und so groß, wie ich sage, ist es wirklich nicht. Es ist viel herrlicher und größer und schöner. Glaubt ihr das? Hier im Hinterhaus auch, da hinten. Ja, so. Also, da wollen wir jetzt mal diese drei Stellen aufschlagen. Und da möchte ich gar keine Auslegung geben. Ich will sie nur vorlesen. Und dann wird Pudamul ein Schlusswort sagen. 2. Korinther 4, Vers 17. Die Erstattung der Gemeinde. 1:1. Die Wiedergutmachung. Die Beseligung. Nicht in Strafe, sondern in Güte, in Gnade. Denn Gott verfährt mit uns, wenn wir in Christo Jesus sein Eigen sind, in Gnade. Da ist er nicht mehr der Gott des Maßes. Für Israel, die Nationen und in den Strafen ist er immer der Gott des Maßes. Bei uns ist er immer der Gott des Übermaßes. Hyperballein darüber hinausschleudern. Überfließend. 2. Korinther 4, 17 ist die erste Stelle, die lautet: Das schnell vorübergehende Leichte unserer Trypsis, unserer Drangsal, bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das ist ein Pleonasmus. Das heißt, das ist eine übertriebene Häufung von starken Ausdrücken. Nein, das ist kein Pleonasmus. Das ist die göttliche Wahrheit. Aber das, was Gott uns gibt, wenn wir in Christo Jesus sind, ist so groß, meine Brüder und Schwestern, so gewaltig, dass die menschlichen Maßstäbe und die Maßstäbe der Engel überhaupt nicht ausreichen, das zu messen. Das ist über die Maßen. Du wirst einmal, wenn du ganz dem Herrn angehörst und alles ihm anvertraust und dich gerne mal beschimpfen und unterdrücken lässt und schmähen lässt, das wird dir einmal einzunendlich über die Maßen erstattet. Über die Maßen. Glaubt es. Haltet es fest. Gebt es nicht preis. Lasst euch nicht rauben. Zweite Stelle, Philipper 4,19. Philipper 4,19. Erstattung 1:1. Mein Gott wird alle eure Notdürft erfüllen. Nach dem Maßstab 1:2. 1:7. 1:100. 1:1000. 1:10.000. Glaubt immer noch nicht. Immer noch nicht. 1:1. Jawohl. Über die Maßen nach dem Reichtum, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christo Jesu. Wie groß ist denn der Reichtum in Herrlichkeit in Christo Jesu? Denn Gott hat, wie groß ist denn der? Das ist ein unausforschlicher Reichtum. Jawohl. Unendlich. Nach unseren jetzigen Denkfähigkeiten ist er unendlich. Das ist die zweite Stelle. Und jetzt kommt die dritte Stelle. Epheser 3:19. Epheser 3:19. Da heißt es, um ihn zu wissen und das Wissen übersteigende Gottesliebe des Christus, auf das, zu dem Zweck das. Das ist eines meiner Lieblingsworte in der Schrift. Wenn ich auf das stoße, da halte ich ein und schöpfe tief Atem und lese den ganzen Kontext. Und da gehen wir jedes Mal neue Wahrheiten auf, leuchtend und groß. Auf dass ihr erfüllt sein möget bis zur alten Fülle Gottes. Reicht euch das? Nein? Bis zur? Oder? Ja, bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, jetzt kommt was Unglaubliches, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken können. Lob sei der Herr,
dass er einmal dir und mir und all denen, die in Christo Jesus sind, über alle Maßen weit hinaus, weit in unser Denken und Bitten und Verstehen tun wird, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Gelobt sei sein Name. Halleluja. Amen.
Amen.
Es folgt das Thema 8 göttliche Wandlungen.
Liebe Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten Gottes, wir haben ein wunderbares Thema heute Abend gehört. Wasser wird zu Wein. Wir müssten schon alle Stellen in der Schrift über Wasser nachlesen und alle Stellen über Wein, um etwas von der Weite und Tiefe, von dem Wunder dieser Wandlung zu begreifen. Aber ich will versuchen, in meinem kurzen Schlusswort euch einmal in einem weit gespannten Bogen zu zeigen, wie der Herr fortwährend Wandlungen durchführt. Wir leben inmitten einer Welt, in der es fortwährend Wandlungen gibt. Goethe hat das einmal in die Worte gefasst: Wir leben im Geheimnisvollen. Das heißt, was um uns vorgeht, über uns, unter uns, in den Tiefen, oben in den Himmeln, in den Weiten, in dem eigenen Herzen, in unserem Gedanken, Trieb und Raumleben. All diese Vorgänge, das sind Wunder der Wandlung. Und da möchte ich jetzt euch aus der Geschichte Israels und der Gemeinde und der Nationen 8 Wandlungen nennen, die wir in mancherlei Zusammenhängen in der Bibel finden. Es ist schon interessant, davor zu stehen als ein Beschauer und rein sachlich diese Dinge vor unserem geistigen Auge abrollen zu lassen. Das ist schon etwas ganz Köstliches und Großes. Wenn wir aber einmal erfasst haben, das sind ja Dinge, die sich in der engen Zelle unserer Herzen vollziehen, und das sind Dinge, die sich prophetisch, das hat auch unser lieber Hausvater schon angedeutet, in dem tausendjährigen Reich vollziehen, denn der dritte Tag oder die Hochzeit ist ja das tausendjährige Reich. Das ist das dritte Jahrtausend, die 2000 Jahre sind am Ende. Durch die Drangsal geht es ins tausendjährige Reich. Oder wenn wir gar das kosmisch deuten, also nicht nur für die Erde und für Israel, sondern für den ganzen Kosmos, dass auch da sich die Wunder der Wandlungen vollziehen. Da staunen wir. Und etwas von diesem heiligen Staunen möge der Heilige Geist in unsere Herzen legen, wenn ich jetzt ganz kurz, in wenigen Worten, diese 8 Wandlungen, die mir vor Augen stehen, vor Augen auftauchten, während ich hier zuhörte, in dem kostbaren Dienst unseres Bruders, will ich anfangen von dem, was wir hörten. Jesus verwandelt Wasser in Wein, das heißt, er verwandelt Trübsal in Freude. Denn das Wasser, das ja verschiedene Bedeutungen hat in der Schrift, 7 Bedeutungen, wie überhaupt jeder biblische Begriff 7-fach geläutert, 7-fach deutbar ist, ist auch ein Bild für die Trübsal. Die Wasser sind mir bis an die Seele gestiegen. Man sagt ja auch in der Welt, dem gehen die Wasser bis an den Hals. Wasser ist ein Bild der Trübsal, sind auch ein Bild für die Nationen, sind auch ein Bild für die Engel und Geisterwelten, das sind sie auch. Aber auch ein Bild für die persönliche Trübsal. Wasser in Wein heißt Trübsal in Freude. Das haben wir vorhin gehört. Zweitens, wir finden in mancherlei alttestamentlichen, neutestamentlichen Ereignissen und Bildern die zweite Wandlung. Er verwandelt den Sturm in Stille. Das ist etwas Grandioses. Und da verstehen wir, wenn der Dichter betet: O du, vor dem die Stürme schweigen, vor dem das Meer versinkt in Ruhe, dies wilde Herz nimm hin zu eigen,
und führe es deinem Frieden zu. Dies Herz, das ewig umgetrieben, entlodert, allzu rasch entfacht und ach, mit seinem irren Lieben sich selbst und andere elend macht, entreißt es, Herr, dem Sturm der Sinne, der Wünsche Treulust, schwankem Spiel, dem dunklen Drange seiner Miene, gib ihm ein unvergänglich Ziel, auf das es los vom Augenblicke von Zweifel, Angst und Reue frei, sich einer voll und ganz erquicke und endlich, endlich stille sei. Wer diese Sturmstillung erlebt hat, dass die Stürme der Sorgen, der Bosheit, der Unzufriedenheit, des Neides, des Streites, der Fleischeslust, des Hochmodes, der Habgier, des Mammonsdienstes, ach, ich will sie nicht alle aufzählen, dass sich diese Stürme verwandeln in die stille, geheiligte Anbetung. Der versteht erst die Sturmstillung Jesu. Was nützt es, wenn vor 2000 Jahren auf dem See Genezareth ein Sturm gestillt wurde, wenn nicht die Stürme deines und meines Herzens zum Schweigen und zur Anbetung kommen? Und das ist die zweite Wandlung. Also die erste Wandlung, Wasser in Wein. Zweite Wandlung, Sturm in Stille. Eine dritte Wandlung, der wir auch in vielen, vielen Büchern der Bibel begegnen. Er wandelt die Wüsten in Fruchtgefilde oder in Paradiese. Wir haben ja auf der Erde gewaltige Wüsten. Ich denke nur an die Sahara, ich denke an die Wüste Gobi und so weiter. Gewaltige Wüsten, bald so groß wie Europa, auf denen nichts wächst. Tod. Die Glut der Sonne lasst darauf. Im Sand sind wie viele Tierleichen verborgen, wie viele Menschenleichen in den Wüsten. Und diese Wüsten werden einmal ausnahmslos in Oasen, in Fruchtgefilde verwandelt, wo die köstlichsten Früchte gedeihen. Das ist die dritte Wandlung. Auch da sehen wir nicht nur prophetisch gewaltige Ereignisse mit dem Antlitz der Erde sich vollziehen, auch da sehen wir persönlich, wie das, was in unserem Leben Wüste ist, Tod, wo wir nicht lieben können, wo wir nicht segnen können, wo wir nicht gütig und freundlich sein können, wo wir hart und egoistisch sind, undankbar und lieblos, wir alle, von Natur aus, ohne Ausnahme, dass auch diese Wüste, dieses nicht Frucht tragen können für Gott durch den Heiligen Geist, wo das verwandelt wird in Fruchtgefilde. Vierte Wandlung. Diese Wandlung von Finsternis in Licht dürfen und können wir alle jetzt schon erleben. Wo Finsternis war, Angst, Not, Sorge, Sünde, Nacht, Bosheit, da wird es Licht. Wenn Jesus das Herz ergreift, wenn wir es ihm weihen und aufschließen, wenn wir lieben können und segnen können und nicht den Kampf aufgeben. Finsternis zu Licht. Oh, da steigen viele Kapitel aus der Bibel hoch, von das erste und zweite Wort oder der erste und zweite Vers von 1. Mose 1 und dann die letzten Verse. Nacht wird nicht mehr sein. Finsternis vorbei. Was sind das für Worte? Und wenn wir die lesen im Glauben, da geht uns eine Welt auf, eine Welt so schön, so gewaltig, dass wir wie versetzt sind. Ich habe jetzt mal 10 Tage ausspannen müssen. Ich war so ziemlich am Rande. Da habe ich aber jeden Tag 6 bis 7 Stunden gearbeitet in dem Buch der Bücher. Und Gott hat mir so viel Freuden gegeben. Ich hätte manchmal laut schreien mögen, jauchzen mögen. Aber da waren so ganz dünne Wände in diesem Heim. Und da habe ich mich immer beherrschen müssen. Sonst denken die anderen, ja, was macht der Kerl für ein Zeug da? Ja, so voll war mein Herz, so glücklich. Aber ich will euch die restlichen 4 Wandlungen auch noch nennen. Wir haben gesagt, erstens Wasser in Wein, Sturm in Stille, Wüsten in Paradiese, Finsternis in Licht, Leere und Armut. Und das hat Bruder Schad wunderschön gesagt, von diesen kalten, leeren, steinernen Krügen, die nur dann Wasser enthielten, die dann voll köstlichen Weines waren. Wir sind alle Gefäße, leer und arm. Der Mensch wird ja verglichen mit einem Gefäß. Dein Körper ist ein Gefäß, die Frau ist das schwächere Gefäß. Wir Männer, wir sind das stärkere Gefäß, wir haben mehr Kraft, und wir haben auch mehr Verstand, meinen wir wenigstens. Ja. Die Frauen haben mehr Gemüse und Gefühl und Liebe und Sterbensbereitschaft. Ja. Ja. Die sind uns in vielen Stücken weit überlegen, uns brutalen Männern, Frauen. Ja, das ist wahr. Aber wir Männer, wir sind auch jemand, jawohl, wir sind auch was. Meine Lieben, Leere und Armut, die Natursubstanz unseres Wesens sind, als die wir uns erkennen, was bin ich innerlich so leer, was bin ich so arm. Ein armer Trottel, weiter nichts, haben ja recht, die Menschen, die uns solche Vorwürfe machen, haben ja recht. Einer meiner Freunde, der schon beim Herrn ist, der pflegte zu sagen, wenn man ihm so Vorwürfe macht, im Spaß oder im Ernst, da sagte er, so schlecht wie ich bin, könnt ihr mich gar nicht machen. Das heißt, in Wirklichkeit bin ich in der Natursubstanz viel ärmer, viel leerer, viel verdorbener, als ihr es mir vorwerfen könntet. Leere und Armut werden Fülle und Reichtum. Wir werden sogar, wir, die Gläubigen, die jetzt errettet werden, die werden sogar seine Fülle, Kleroma heißt das auf Griechisch, Vollmaß, Vervollständigung, die werden sein Reichtum. Israel wird genannt das Schatzvolk Gottes. Israel ist ein Schatz für ihn, so wie die Braut, der Schatz ist von ihrem Mann, von dem Bräutigam, und der Bräutigam, der Schatz ist der Braut, oder wie einer, der große Reichtümer bekommt und große Schätze hat, ein Plutokrat, so sind wir, Israel, und wir, die Erwählten, Fülle und Reichtum unseres Gottes. Und das macht der Herr. Das macht Jesus, wenn du ihm dein Leben gibst. Da wird ein inhaltsloses, leeres Leben, über dem du manchmal gedacht hast und gedacht hast, ach, ich wäre doch nie geboren, hat ja alles keinen Zweck, ist ja alles so faden, enttäuschend. Und ich bin ja ein Versager auf der ganzen Linie. Das müssen wir alle durchstärken. Einmal kommen wir alle so weit. Ausnahmslos, wie wir hier sind. Lass mich also noch einmal sagen. Fünftens, Leere und Armut wird Fülle und Reichtum. Sechstens, Fluch wird Segen. Jetzt geht es schon tiefer, jetzt wird es schon ernster. Fluch. Wir stehen von Natur unter dem Fluch der Sünde und des Todes. Die Menschen verfluchen einander. Und wenn ein Mensch einem anderen flucht, das ist nicht so ein Geschwätz. Das sind reale Kräfte, die da ausgehen und sich auswirken. Aber jeder Segen löst einen Fluch auf. Und dazu sind wir da segnet. Denn dazu habe ich euch gesetzt. Erst wenn wir unsere Feinde, die uns fluchen, wenn wir die segnen können, dann sind wir Nachahmer Gottes. Vorher nicht. Vorher sind wir vielleicht fromme Schwätzer. Aber keine Nachahmer Gottes. Gott wandelt Fluch in Segen. Und nun könnte ich euch auch aus der Geschichte Israels, aus dem Neuen und Alten oder Alten und Neuen Testament, auch aus meinem Leben, Dinge erzählen. Wunderbar und groß. Wie Gott aus Fluch Segen wandelt. Es gibt keinen Segen, der nicht aus dem Fluch geboren ist. Dann wäre ja der Fluch was Gutes. Nein, der Fluch ist immer was Böses. Aber Gott benutzt diese böse Substanz, um eine herrliche Sache draus zu machen. Wenn du das glauben könntest, Gott wandelt Fluch in Segen. Du würdest nie mehr jammern, nie mehr klagen, nie mehr stöhnen, nie mehr Selbstmordgedanken hegen. Wenn du fassen könntest, Gott wandelt jeden Fluch in Segen. Glaube es, er ist der große, wunderbare Wandler, der das, was der Herr Jesus als erstes Zeichen getan hat, entfaltet hinein in alle Lebensbeziehungen der Schöpfung. Ja, das ist Nummer 6, Nummer 7. Er wandelt Leiden in Herrlichkeit. Aus allem Leid wird Herrlichkeit. Wenn in deinem Leben kein Leid wäre, könntest du nie eine große, hohe, schöne Stufe der Herrlichkeit erlangen. Leiden ist das Grundmaterial, die Substanz, aus der Gott Herrlichkeit gestaltet. Ich erinnere nur einen Mann, zum Beispiel Josef. Aber wir könnten jeden Gottesmann nennen, du. Ich könnte mein Leben anführen. Dein Leben. Gott wandelt Leid in Herrlichkeit. Und deshalb wird man, wenn man älter wird, kein Leid mehr missen wollen. Ist dankbar für alles. Weil wir schon jetzt erfahren dürfen, aus allem Leid wird Herrlichkeit. Und achtens und letztens, und damit schließe ich mein Schlusswort, aus Tod wird Leben. Es gäbe kein Leben Gottes, wenn wir nicht zuvor in die Sünde und in den Tod hineingeschlossen worden wären. Gott hat alle hineingeschlossen, verschlossen, in das dunkle Gefängnis des Ungehorsams oder Unglaubens. Dasselbe Wort. Wenn er es nicht deshalb getan hätte, dass er uns dann aus diesem Tode herausholt und in Lebenssphären göttlicher Glückseligkeit hineinstellt, die wir nie hätten erreichen können, wenn wir nicht zuvor im Tod gewesen wären. Aus wird leben. Wo kein Tod ist, wo man seinem Ich nicht stirbt, yourself last, ja. Wo man seinem Ich nicht stirbt, da kann Gott keine wesenhaften Lebenskräfte, da kann er Frömmigkeit, frommen Lack, ja, ja, das findet man ja in allen Kirchen und drei Kirchen, ja. Aber wirkliches Leben, strömendes, fluendes, echtes, bleibendes Leben, sich selbst hergebende Liebe, die wird da geboren, wo man bereit ist, dem eigenen Ich zu sterben. Seine Feinde zu lieben und zu segnen. Das können wir nicht, das kann keiner von uns, auch nicht einer. Aber das kann der Herr, das kann der Herr Jesus. Und deshalb wir lieben, legt euer Leben, eure Angsten, eure Noten, eure Leere und eure Armut und euren Fluch und eure Leiden, eure Stürme, eure Wüsten, legt alles total in seine Hände, an sein Herz. Und ihr werdet Wunder der Wandlung erleben. Dafür ist dieses unbekannte Buch ein Zeugnis fast auf jeder Seite. Der Herr segne uns, dass sich diese Wunder der Wandlung irgendwie in diesen Tagen an unseren Herzen vollziehen. Amen. Amen.